ARD.
SWR Kultur. Feature.
Ahorita pues nos encontramos en el aeropuerto de Frankfurt.
Wir sind hier am Flughafen Frankfurt.
Acabamos de aterrizar precisamente.
Wir sind eben gelandet, um genau zu sein.
Yo me traje dulces.
Ich habe Süßigkeiten mitgenommen. Und Salsa. Ich kann nicht ohne Salsa leben. Deswegen habe ich direkt 3 Flaschen eingepackt. Ich dachte, egal. Auch wenn dann keine Klamotten mehr in den Koffer passen.
Wie ging es dir jetzt die letzten Tage?
Schwierig, weil du merkst, was du zurücklässt. Vor einer Woche hat meine Mutter erfahren, dass sie operiert werden muss. Also war ich die ganze Woche bei ihr und habe mich um sie gekümmert. Und kurz vor dem Flug, das war so ein Gefühl von, krass, ich lasse sie hier zurück.
Hallo, guten Tag.
Hallo.
Wie geht's Ihnen heute?
Ja, ganz gut.
Ganz gut. Ich messe Ihnen einmal die Tanzzeitparameter. Beziehungsweise Blutdruck, Sättigung und Temperatur.
Ja.
Ihre Finger bitte.
Gute Pflege für alle. Mexikanische Pflegekräfte in Deutschland. Ein Feature von Mirjana Jandik.
In Deutschland herrscht Pflegenotstand. In Krankenhäusern, Altenheimen und ambulanten Pflegediensten sind 33.000 Stellen unbesetzt. Und das nicht nur, weil es immer mehr alte und pflegebedürftige Menschen gibt, sondern auch, weil die Gesundheitspolitik seit den 90er Jahren zu Stellenabbau und schlechteren Arbeitsbedingungen geführt hat. Jetzt sollen es unter anderem qualifizierte Pflegekräfte aus dem Ausland richten. Die Bundesagentur für Arbeit wirbt sie vor allem von den Philippinen, aber auch aus Indonesien, Tunesien oder Bosnien an. Seit 2018 auch aus Lateinamerika. Die Anwerbung soll für alle ein Gewinn sein. Für Deutschland, die Heimatländer und die Pflegekräfte selbst. Aber stimmt das auch? Juni 2024. Der 26-jährige Paz Velázquez aus dem zentralmexikanischen Zacatecas hat vor einem Monat hier auf der chirurgischen Station am Universitätsklinikum Bonn angefangen. Er trägt einen blauen Kittel und setzt sich, anders als die meisten Kolleginnen, fast immer einen Mundschutz auf.
Gut. Und hier ist der Lager. Wir haben einen großen Schrank und alles steht hier. Das ist wie ein Paradies. Wie Disneyland von Krankenpfleger.
Wow.
Es stimmt. Es klingt komisch, aber Disneyland für Krankenpfleger.
Weil es immer alles gibt, oder was? Oder weil es so viele unterschiedliche Sachen gibt?
Zum Beispiel in Mexiko. Ich weiß, es ist schade. Aber in Mexiko, wir hätten nie dieses Beutel von AP oder beziehungsweise Stoma.
Beutel für künstliche Darmausgänge.
Hier gibt es viele große, sondern in Mexiko nur ein große und das war generell. Alle Patienten hätten die gleiche und hier nicht.
Paz freut sich darüber, dass es hier in Bonn nicht an medizinischer Ausstattung fehlt, wie er das in Zacatecas erlebt hat. Er hat in Mexiko Krankenpflege studiert und dort schon einige Jahre gearbeitet. Hier in Bonn ist er aber erst mal als Pflegehelfer beschäftigt, bis seine Qualifikation anerkannt wird. Dafür muss er jetzt Praxisstunden sammeln. Auf seiner chirurgischen Station arbeitet ein internationales Team. Menschen aus Bosnien, den Philippinen und Mexiko. Fast die Hälfte kommt aus dem Ausland.
Das ist natürlich sehr aufregend, wenn sie kommen. Häufig ist es wirklich von der Sprache, dass es so ein. Man hat das Gefühl, dass sie fast wie bei Null anfangen, weil es völlig alles neu ist und natürlich auch aufregend.
Erzählt Eva Schlepütz, die heute für die Station verantwortlich ist. Am Uniklinikum Bonn, sagt sie, soll den internationalen Pflegekräften das Ankommen leicht gemacht werden. Es gibt ein Konzept, um die neuen Pflegekräfte zu begleiten, das über die Jahre weiterentwickelt wird. Anwerbung ist hier nichts Neues. Pflegedirektor Alexander Pröbstl hat schon vor über 10 Jahren angefangen, Pflegekräfte aus dem Ausland zu rekrutieren.
Eine meiner ersten Feststellungen war, dass 2007 in Deutschland und eben auch im Uniklinikum Bonn die Personalausstattung eigentlich einen Tiefpunkt erreicht hatte. Die damalige Finanzierungssystematik über die DRG hat letztlich dazu geführt, dass ein starker Stellenabbau bundesweit stattgefunden hat.
DRG bedeutet Diagnosis Related Groups, Fallpauschalen. Das heißt, die Krankenhäuser werden pauschal pro Fall und nach Diagnose bezahlt. Sie bekommen für die Patienten und Patientinnen mit der gleichen Diagnose gleich viel Geld, selbst wenn sich die Behandlung unterscheidet. Kritiker bemängeln, dass dieses Finanzierungssystem zu Stellenabbau und immer höhere Arbeitsbelastung geführt hat. Das Fallpauschalensystem wird gerade langsam wieder zurückgebaut. Aber es hat die Krankenhauslandschaft über die letzten 20 Jahre nachhaltig geprägt. Und darauf musste Alexander Pröbstl reagieren.
Das ist kein Bonner Phänomen, das ist ein Bundesphänomen. Und die Aufgabe lautete, schaffe Personal ran. Und meine Feststellung war, das werde ich mit dem, was wir am Markt an Menschen haben, nur schaffen, wenn ich anderen Standorten die Menschen abwerbe, also Fachkräfte von anderen Häusern verlagere, was niemandem hilft. Und da ich die Erfahrung hatte, dass man im internationalen Bereich hervorragend ausgebildete Menschen finden kann, bin ich auch hier den Weg gegangen und habe im Grunde sehr intensiv schon ab 2012 im internationalen Markt geworben.
Die Anwerbung aus dem Ausland passiert oft über private Vermittlungsagenturen. Mit manchen Ländern hat die Bundesregierung aber auch Vermittlungsabsprachen getroffen. In diesen Fällen gibt es Anwerbeprogramme der Bundesagentur für Arbeit. Das erste und größte heißt Triple Win. Es existiert seit 2013. Die meisten darüber angeworbenen Pflegekräfte kommen von den Philippinen. Das sind aber nur ein paar tausend. Viel weniger als über private Agenturen kommen. Auch in Indien, Bosnien oder eben Mexiko wird die Werbetrommel gerührt. Stand Juni 2023 arbeiteten rund 1000 mexikanische Pflegerinnen und Pfleger in Deutschland.
Denn eins ist klar, wir haben einen Riesenbedarf in Deutschland nach Pflegekräften, 50.000 bis 80.000 offene Stellen. Und ja, wir wollen entdecken durch mehr Ausbildung, durch bessere Ausbildungsbedingungen. Aber die Wahrheit ist, ohne Fachkräfte aus dem Ausland wird es nicht gehen.
Ein Promo-Video vom ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, entstanden bei einer Reise nach Mexiko 2019.
Deswegen machen wir Kooperationen wie hier in Mexiko, Kosovo, auf den Philippinen, mit anderen Ländern, die selbst jung sind, die über den eigenen Bedarf ausbilden, also sonst junge Menschen auch arbeitslos als Pflegekräfte wären und die uns kulturell so nahe sind, dass Integration auch gut gelingen kann.
Die politische Botschaft der Programme ist, von der Anwerbung soll nicht nur Deutschland profitieren, sondern auch die Herkunftsländer und die Pflegekräfte selbst. Also, Deutschland gewinnt Pflegekräfte, Mexiko wird seine überschüssigen Pflegekräfte los und die Pflegekräfte selbst profitieren von Auslandserfahrung und besserem Einkommen. Aber hat Mexiko tatsächlich zu viele Pflegekräfte? Immerhin gibt es dort auf die Bevölkerung gerechnet 4-mal weniger Pflegekräfte als in Deutschland. Chihuahua, Nordmexiko, im September 2023. Eine Stadt mitten in der Wüste, nahe zur Grenze der USA. Mehr als 1 Million Menschen leben hier. Es ist noch hochsommerlich heiß und auf den Straßen ist tagsüber nicht viel los. Paz und seine zukünftige Kollegin Victoria de la Cruz Eleuterio kommen eigentlich aus Zentral- bzw. Südmexiko. Aber seit sie vor 9 Monaten die Zusage fürs Uniklinikum Bonn bekommen haben, sind sie zur Vorbereitung in Chihuahua und erhalten während der Zeit ein monatliches Stipendium. Weil in Nordmexiko die Lebenshaltungskosten so hoch sind, ist es schwierig, damit über die Runden zu kommen.
Gerade bin ich bei meinem Freund und Kollegen Paz. Hier an der Wand hängen ganz viele bunte Post-its mit Verben und ihren Präpositionen. Und darauf sind kleine Zeichnungen. Das ist, damit wir schneller Deutsch lernen.
Zusammen mit Victoria und Paz bereitet sich auch Mara Morales Moncada darauf vor, bald in Bonn zu arbeiten.
Alle drei machen sich Sorgen, dass ihre Deutschkenntnisse nicht ausreichen.
Weil es so eine schwierige Sprache ist, weiß ich schon, dass es kompliziert wird für uns am Anfang in Deutschland. Die ersten Tage oder auch das erste Jahr. Aber ich glaube, mit der Zeit wird es uns leichter fallen. Unsere Lehrerin sagt, ich will nicht, dass ihr dort Schwierigkeiten mit der Sprache habt. Ihr werdet schon genug andere Schwierigkeiten haben im Krankenhaus, weil alles anders ist als hier. Es ist immerhin ein erste Weltland und wir sind ein dritte Weltland.
Entwicklungsland.
Entwicklungsland.
Das mit dem erste Weltland werden sie noch oft sagen. Die drei sind optimistisch, dass sie schon im November nach Deutschland ausreisen können. Alle haben ein 5-jähriges Studium hinter sich, in dem sie viele medizinische Fachkenntnisse erlernt haben. Danach sind sie aber unterschiedliche berufliche Wege gegangen. Paz hat nach dem Abschluss erstmal in einer Kinderbetreuung gearbeitet.
Um hier in einem öffentlichen Krankenhaus zu arbeiten, brauchst du Vitamin B. Weil ich der einzige Krankenpfleger in meiner Familie bin, war es für mich super schwierig, da reinzukommen.
Er schaffte es dann doch, aber nur als Aushilfskraft.
Meine Schichten dauerten 24, manchmal 36 Stunden. Sie waren super anstrengend und ich verdiente gerade einmal genug zum Überleben. Ich hatte keine Rechte, keinen Vertrag und keine Sozialversicherung. Da habe ich mir gesagt, weißt du was, Paz, so geht das nicht weiter. Nichts wie weg hier.
Bei Mara war es ähnlich. Zwar arbeitet fast ihre ganze Familie im Gesundheitsbereich, aber eine Festanstellung fand sie nicht. Deswegen zog sie nach dem Studium nach Ciudad Juárez. Die Grenzstadt im Norden ist dafür berüchtigt, einer der gefährlichsten Orte der Welt zu sein. Vor allem für Frauen. Aber immerhin gibt es hier berufliche Perspektiven. Mit der Anstellung im Krankenhaus klappte es jedoch auch in Juárez nicht. Mara fing als Betriebspflegerin bei einer Maquila an. Diese Fabriken gibt es in Juárez massenhaft. Oft werden Konsumgüter für die USA hergestellt, weil die Produktion in Mexiko günstiger ist. Die Maquila hat eine eigene Gesundheitsversorgung für ihre Angestellten, bietet Sprechstunden an und führt Präventionskampagnen durch.
Die Arbeit in der Maquila ist weniger anstrengend. Du verdienst besser und bist besser abgesichert. Deswegen bin ich erstmal dort geblieben. Aber ich vermisse die Arbeit im Krankenhaus.
Nicht nur wegen dieser prekären Jobsituation hatten Paz und Mara schon lange den Traum, aus Mexiko auszuwandern. Beide sind reiselustig, wollen viel von der Welt sehen. Paz folgt seit einer Weile mexikanischen Influencern, die über ihr Leben als Pfleger in Deutschland erzählen. Dann stießen beide auf eine Anzeige bei Facebook.
Rekrutierung für die Pflege Mexiko-Deutschland. Lass dich durch nichts aufhalten. Arbeite im Ausland.
Über die gleiche Anzeige stolperte auch Victoria. Sie ist 28, lacht viel, interessiert sich für Feminismus und liebt ihre kleine Hündin Betulia. Die wird sie besonders vermissen. Die Bewerbung schickte sie aus einem Impuls heraus.
Es war nie mein Plan, auszuwandern. Aber die ganze Situation hat mich so frustriert. Wenn ich schon diesen Beruf mache, dann will ich ihn gut machen. Und wenn Mexiko mir nicht die Bedingungen dafür gibt, dann probiere ich es eben woanders.
Genauso wenig, wie sie auswandern wollte, wollte sie ursprünglich Krankenpflegerin werden. Ingenieurin war eigentlich ihr Traum. Doch ihre sozial engagierten Eltern überzeugten sie schließlich vom Pflegestudium. Inzwischen liebt sie ihren Job, aber nicht die Bedingungen. Sie ist mehrmals umgezogen, machte sich schließlich in der häuslichen Pflege selbstständig. Da verdiente sie gut, hatte aber so viel Arbeit, dass ihr keine Zeit mehr für andere Dinge blieb. Auch in ihrem Heimatstaat Veracruz sei es kaum möglich gewesen, eine Stelle in Krankenhäusern in der Stadt zu bekommen. Offene Stellen gäbe es nur in den ländlichen Regionen. In den kleinen Gesundheitsstationen zur medizinischen Grundversorgung.
In Veracruz gibt es viele völlig vernachlässigte Gesundheitszentren, ohne Ärzte, ohne Pflegerinnen.
Wie steht es wirklich um das mexikanische Gesundheitssystem? Bildet Mexiko über Bedarf Personal aus, wie es Jens Spahn gesagt hat? Sind die Bedingungen an den Krankenhäusern so schlecht, wie Paz, Mara und Victoria erzählen? Ein Besuch in zwei staatlichen Krankenhäusern in Chihuahua. Das staatliche Kinderkrankenhaus von Chihuahua wurde vor kurzem renoviert. Es ist ein großes, helles Gebäude, in dem es mehr nach Kinderspielplatz als nach Krankenhaus klingt. Hierhin kommen Kinder aus dem ganzen Bundesstaat Chihuahua. Egal, ob sie krankenversichert sind oder nicht. Auf den Fluren sitzen einige Mütter in bunten, weiten Kleidern und Väter mit Gummisandalen an den Füßen. Wenn ihre Kinder schlimm krank sind, müssen die indigenen Tarahumara oft lange Fußmärsche aus den Dörfern in der angrenzenden Sierra Madre auf sich nehmen, um sie hier behandeln zu lassen. Die Pflegekräfte erzählen, dass jetzt alle Ralamuli lernen müssen, die Sprache der Tarahumara. Angefangen damit hat aber noch keine von ihnen. Über den Flur flitzt ein Kind auf einem Dreirad. In den Zimmern liegen die Kinder oft mehr oder weniger apathisch in den Betten. Viele Eltern sitzen 24 Stunden am Tag neben ihnen. Pflegerin Celina hat eben Frühstück serviert. Tortillas, Bohnen und einen Saft.
Das hier ist ein 6-Bett-Zimmer. Hier hängen Fernseher, da das Equipment für die Chemotherapie. Wir sind zu zweit für die 6 Patienten zuständig. Wir prüfen gerade die Behandlungen, die der Arzt heute den Kindern angeordnet hat. Mein Kollege checkt gerade eine Chemotherapie. Das ist quasi ein doppeltes Sicherheitssystem.
2 Pflegekräfte auf 6 kleine Patienten. Das klingt nicht nach Personalmangel. Aber das Kinderkrankenhaus ist auch Chihuahuas Aushängeschild. Wie sieht es in dem allgemeinen Krankenhaus von Chihuahua aus? Hier geht man durch 2 Glastüren und steht direkt im Krankensaal. Es gibt keine große, weite Empfangshalle wie im Kinderkrankenhaus. Es riecht auch anders. Eindeutig nach Krankenhaus. Auf der Intensivstation liegen 8 Patienten in einem Zimmer in jeweils abgetrennten Kabinen. Ein Zweierteam kümmert sich um je 2 Patientinnen. 3 Pflegerinnen und 3 Praktikantinnen versammeln sich um den großen Büropilz in der Mitte des Raums. Die Praktikantinnen haben schon von den Anwerbeprogrammen gehört. Denken Sie darüber nach, auszuwandern?
Unsere Dozenten haben erzählt, dass es diese Programme gibt, aber das hängt von jedem Einzelnen ab.
Ich finde, hierbleiben besser, weil du hier deine Familie hast. Aber wenn sich irgendwo anders eine Chance auftut, ist das vielleicht auch eine Option.
Die älteren Pfleger arbeiten schon seit vielen Jahren hier. Sie erzählen von Teamgeist und dass sie sich gegenseitig den Rücken frei halten, wenn es mal stressiger werde. Die Ablösung komme immer wie verabredet und Überstunden machten sie nie. Alle haben hier ihre feste Schicht. Früh, spät, Nacht oder Wochenende und bleiben auch in dieser Schicht.
Für die jungen Leute ist es realistischer, ins Ausland zu gehen. Mein Kollege ist schon 20 Jahre hier im Krankenhaus, ich 30. Wir sind hier viel mehr verwurzelt, da geht man nicht so einfach. Im Gegensatz zu den neuen Generationen.
Zwischen dem, was die Pflegekräfte in den öffentlichen Krankenhäusern von Chihuahua erzählen und den Erfahrungen von Mara, Victoria und Paz liegen Welten. Erklären kann das Irginio Fernandez Sanchez. Er ist Doktor der Pflegewissenschaften und lehrt an der Universität Houston in Texas.
Es ist überhaupt kein Problem, als Pflegekraft einen Job zu finden. Schwierig ist es, eine feste, sozialversicherungspflichtige Stelle als Pflegefachkraft in einem öffentlichen Krankenhaus zu bekommen. Davon gibt es einfach nicht genug für alle, die von der Uni kommen. Natürlich gibt es Privatkliniken und Gesundheitszentren, aber da wollen studierte Pflegekräfte nicht arbeiten. Die wollen eine feste Stelle im Krankenhaus. Das ist auch eine Frage von sozialem Status.
Irginio Fernandez Sanchez sagt auch, dass die soziale Ungleichheit in Mexiko entlang der Trennlinien Nord-Süd und Stadt-Land verläuft. Die gut ausgestatteten Krankenhäuser in den Großstädten im Norden seien nicht repräsentativ.
Man muss nur mal in die Krankenhäuser in Chiapas gehen oder in Oaxaca oder Veracruz. Vor allem in den kleineren Gemeinden, wo es diese wirtschaftlichen Privilegien nicht gibt.
Dort seien die Versorgung und der Personalschlüssel oft katastrophal. Eine Studie zeigt außerdem, dass in Mexiko seit den 2010er Jahren sozialversicherungspflichtige Stellen abgebaut wurden und es stattdessen immer mehr prekäre Aushilfsbeschäftigungen gibt. In Mexiko gibt es also nicht zu viele Pflegekräfte, aber eine schlechte Verteilung und Bezahlung. Solange sich das nicht strukturell ändert, suchen Menschen individuelle Lösungen. Zum Beispiel wandern sie aus.
Deutschland liegt bei Pflegekräften im Trend. Wer keine feste Stelle in Mexiko hat, für den ist Auswandern eine attraktive Option. Das wird in sozialen Netzwerken befeuert.
Der Pflegewissenschaftler Eugenio Fernández Sánchez beobachtet bei mexikanischen Pflegekräften einen regelrechten German Dream. Den haben auch Mara und Paz, während sie in Chihuahua Vokabeln büffeln.
Es ist ein erste Weltland, wir sind ein dritte Weltland.
Entwicklungsland.
Ein Entwicklungsland. Die Geräte, die wir hier in Mexiko haben, werden in Deutschland bestimmt nicht mehr benutzt. Die Behandlung ist, glaube ich, in einem öffentlichen Krankenhaus in Deutschland so gut wie hier in einem privaten Krankenhaus.
Und wenn Paz an Deutschland denkt, träumt er von finanzieller Stabilität, vom Reisen durch Europa, davon seinen Enkelkindern später von seinen Abenteuern zu erzählen. Aber neben der Sprache macht ihm noch etwas anderes Sorgen.
Stellen wir uns vor, wir sind in einem deutschen Krankenhaus. Du bist Patientin und ich Pfleger. Und ich sage, hallo, ich komme aus Mexiko. Was denkst du dann, wenn eine ausländische Person dich pflegen soll?
Ob es Rassismus im Krankenhaus gibt, will Paz durch die Blume wissen. Es ist an den jungen Pflegekräften nicht vorbeigegangen, dass in Deutschland rechte Positionen und migrationsfeindliche Politiken auf dem Vormarsch sind. Noch heißt es abwarten, ob sich die Sorge über den Rassismus und die Hoffnung auf die erste Weltpflege wirklich bewahrheiten, wenn er erstmal in Deutschland ist. Nicht für alle erfüllen sich die großen Erwartungen, die sie ans Arbeiten in Deutschland haben. Einige von den rund 1000 mexikanischen Pflegekräften, die über die Agentur für Arbeit nach Deutschland gekommen waren, sind inzwischen wieder nach Mexiko zurückgekehrt. Einer davon ist Gerardo Aguirre. 2020 war er von Chihuahua nach Bonn gekommen, gerade zu Beginn der Corona-Pandemie.
Von einem Tag auf den anderen hieß es, es gibt Platz für euch in einem Rückholflug. Wenn ihr mit wollt, fliegt mit. Also haben wir ganz schnell Tickets gekauft und sind nach Deutschland, als die Grenzen schon zu waren. Wir wurden wirklich sehr gut empfangen. Das Klinikum hat uns wegen Corona in mehreren großen Bullis abgeholt.
Gerardo gehörte zur ersten Generation von Mexikanern am Uniklinikum. Eine andere Mexikanerin, die mit ihm zusammen ausgereist ist, beschreibt ihn als den engagiertesten aller Kollegen. In Deutschland zu arbeiten war sein großer Traum. Aber der platzte nach nur 10 Monaten.
Wegen Corona hat sich mein Termin für das Interview zur Anerkennung verzögert. Und als ich dann das Gespräch hatte, war mein Visum nicht mehr gültig. Das hatte mir vorher aber niemand gesagt. Die Person auf dem Amt hat mich angeschrien, mich dumm genannt. Ich habe ihr geantwortet, die Dumme sei sie selber.
Das zuständige Gesundheitsamt in Bonn schrieb auf Anfrage, zu diesem Vorfall lägen keine Beschwerden vor und wies die Vorwürfe zurück.
Also, ich kann das nicht nachvollziehen. Wenn Deutschland doch Personal braucht und da ist eine Person, die erfüllt alle Voraussetzungen für die Anerkennung und spricht die Sprache gut. Was wollen Sie denn noch?
Weil Gerardo mitten in der Pandemie kam, haben sich bei ihm die bürokratischen Prozesse besonders in die Länge gezogen. Aber dass die Anerkennung länger dauert als erwartet, ist kein Einzelfall. Viele ausländische Pflegekräfte erzählen, dass es Monate oder sogar Jahre dauert, bis Familien nachkommen können und dass sie auf deutschen Ämtern Willkür erleben. Und trotzdem gibt es diesen German Dream. Auf die Perspektive kommt es an, meint Pflegewissenschaftler Eugenio Fernández.
Wenn Sie in die USA oder nach Kanada auswandern wollen, müssen Sie erstmal in Mexiko Ihr Studium anerkennen lassen. Das ist in Deutschland anders. Da können Sie schon als Pflegehilfskräfte arbeiten und dann währenddessen Ihre Anerkennung machen.
Das seit 2023 Schritt für Schritt eingeführte Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll es für qualifizierte Menschen leichter machen, nach Deutschland einzuwandern. Zum Beispiel müssen Abschlüsse nicht mehr vorher im Heimatland anerkannt werden. Das gilt aber, wie der Name sagt, nur für Fachkräfte, zum Beispiel Akademiker oder Menschen mit Berufserfahrung in sogenannten Mangelberufen. Für den Sozialgeografen Jan Cordes von der Universität Frankfurt am Main ist das ein Problem, gesamtgesellschaftlich betrachtet. Er ist einer der wenigen in Deutschland, die zu Anwerbeprogrammen für Pflegekräfte forschen, und er beobachtet,
dass es eigentlich kaum eine Erleichterung von Zugängen, wie beispielsweise mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, gibt, ohne dass es auch parallel Verschärfungen im Asylrecht gibt oder dass eine sogenannte Abschiebeoffensive gestartet wird. Also dieselben Akteure, die ein Projekt zur Pflegefachkräfteanwerbung umsetzen, machen in einem anderen Kontext beispielsweise sogenannte Migrationsberatungen, die eigentlich vor allem darauf abzielen, Migration zu verhindern.
Alexander Pröbstl, der Pflegedirektor am Uniklinikum in Bonn, sagt, die Landespolitik erwarte von ihm nicht nur qualifizierte Fachkräfte anzuwerben, sondern auch Programme für geflüchtete Menschen anzubieten. Das Uniklinikum in Bonn habe dazu auch bereits Modellprojekte entwickelt. Der Pflegedirektor kritisiert aber, dass es an politischer Unterstützung fehle.
Wie soll der geflüchtete Mensch, der geflüchtet ist unter kriegerischen Bedingungen, ohne weiteres all seine Zeugnisse und Nachweise so erbringen, dass sie dem deutschen Bürokratismus gerecht werden? Ein Handyfoto reicht in der Regel eben nicht aus.
Aber auch für Menschen, die mit den Anwerbeprogrammen ins Land geholt werden, ist es nicht leicht, sich ein Leben in Deutschland aufzubauen. Und zum Beispiel die Familie nachzuholen. Erst wenn die Berufsanerkennung geschafft ist, kann Familiennachzug beantragt werden. Das dauert nicht selten länger als ein Jahr, was für manche ein Grund ist, das Projekt Deutschland abzubrechen. Manchmal führt das schon vor der Ausreise zu Konflikten, erzählt Christina Rodriguez, die Deutschlehrerin aus Chihuahua, die auch Honorarkonsulin der Bundesrepublik Deutschland ist, bereitet viele Pflegekräfte auf die Ausreise vor.
Und das ist dann auch, wenn sie zum Beispiel verheiratet sind, haben wir oft die Probleme, dass der Mann oder der Ehepartner oder die Ehepartnerin am Anfang sagen, ja klar, kein Problem, ich unterstütze dich und so weiter und so fort. Und dann lernen sie und dann haben wir sie so weit, dass sie wir zwei haben. Wir haben viel Zeit und Energie drin investiert, also nicht nur sie, sondern wir auch. Und dann sagt der Partner, entweder Deutschland oder dein Kind und ich. Ne? Und dann stehst du da und das ist ziemlich frustrierend, aber es sind nicht so viele.
Es kommt vor, dass Pflegekräfte aus Mexiko, die sich für die Deutschlandprogramme interessieren, schon beim Bewerbungsgespräch gefragt werden, ob sie verheiratet sind oder Familie haben. Obwohl das eigentlich nicht erlaubt ist. Ein Sprecher der zentralen Auslands- und Fachvermittlungsstelle der Agentur für Arbeit schreibt dazu auf Nachfrage, diese Fragen seien lediglich als Unterstützungsangebot gedacht.
Um eine reibungslose und nachhaltige Integration der Fachkräfte und ihrer Familien zu gewährleisten. Es erfolgt in keiner Weise eine Benachteiligung der Bewerberinnen und Bewerber bei der Aufnahme in unsere Vermittlungsvorhaben.
In Mexiko hatte ich noch nie so einen harten Tag oder eine so harte Woche wie in Deutschland jeden einzelnen Tag.
Gerardo Aguirre, der inzwischen wieder in Chihuahua arbeitet, hatte sich den Arbeitsalltag in Deutschland anders vorgestellt.
An meinem schlimmsten Tag hier war ich nicht so fertig, sauer und müde wie dort jeden einzelnen Tag. Deutschland hat ja gute Arbeitsrechte. Aber es war frustrierend, wenn die Deutschen nicht zur Arbeit kamen. Ich sage das so, weil wir Ausländer nie fehlten. Wir kennen das aus unseren Heimatländern so, dass du sofort gefeuert wirst, wenn du fehlst.
Der Sozialgeograf Jan Cordes findet das wenig überraschend. Es heißt oft, die internationalen Pflegekräfte seien einfach besonders gute Pflegekräfte. Die aus den Philippinen, weil sie so fügsam und zurückhaltend seien. Die Mexikanerinnen, weil sie so herzlich und familienorientiert seien. Eine Menge kulturelle Klischees, mit denen auch Vermittlungsagenturen gerne werben. Aber wenn sich internationale Pflegekräfte weniger trauen als ihre deutschen Kollegen, zeige das eigentlich eher etwas anderes.
Die Erlaubnis, sich in Deutschland aufzuhalten und die Erlaubnis, hier einer Beschäftigung nachzugehen, ist mit dem konkreten Arbeitgeber verbunden, bei dem sie angestellt sind. Und das schafft natürlich ein Gefühl irgendwie der Abhängigkeit, also schafft eine konkrete Abhängigkeit auch.
Pero llega el día que
Und dann kam der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. In einer Nacht waren nur sehr wenige Leute zur Arbeit gekommen. 5 Pflegekräfte auf 24 Frühgeborene. Und der Zustand von einem der Frühchen war sehr ernst. Die Stationsleiterin war immer sauer, wenn nur so wenige zur Arbeit kamen, was ich aus ihrer Perspektive verstehen kann. Aber sie hat mich fürchterlich runtergemacht, vor allen anderen. Und das hat mich wütend gemacht. Ich habe mir gedacht, das habe ich nicht verdient. Ich bin ja noch neu hier und lerne noch.
Ständig wechselnde Schichten, viel Arbeit auf wenigen Schultern, angespannte Stimmung. Alltag in vielen deutschen Krankenhäusern. In den nächsten Jahren werden immer mehr Babyboomer aus den geburtenstarken Jahrgängen der Nachkriegszeit pflegebedürftig werden. Je nach Schätzung werden bis 2049 300.000 bis 700.000 Pflegekräfte fehlen. Das sei so viel, dass man das nur mit Anwerbung abfedern könne, heißt es sowohl von der letzten als auch von der aktuellen Bundesregierung. Gewerkschaften und soziale Organisationen meinen aber, dieser Pflegenotstand sei hausgemacht. Auch wegen der profitorientierten Gesundheitspolitik der letzten Jahre wollen immer weniger Menschen in der Pflege arbeiten. Wenn die Arbeitsbedingungen nicht grundlegend verbessert würden und man Pflegekräfte aus anderen Ländern anwerbe, dann verlagere man das Problem nur, statt es zu lösen. Gerardo wollte die Anspannung auf der Frühgeborenenstation nicht mehr aushalten und seinem Körper machten die ständigen Schichtwechsel zu schaffen. Nach dem Vorfall mit der Stationsleiterin packte er endgültig seine Sachen. Er kehrte zurück nach Chihuahua, gerade einmal 10 Monate, nachdem er in Bonn angekommen war. 2 Tage später hatte er dort schon wieder einen neuen Job, mit dem er auch zufrieden ist. Trotzdem lässt er sich weiter von der Bundesagentur für Arbeit Angebote in Deutschland schicken. Er liebe das Land einfach, trotz der schwierigen Erfahrungen.
Ich frage immer, ob Sie mir einen Beispieldienstplan schicken können.
Gerardo hatte schon mehrere Bewerbungsgespräche und viele Einrichtungen hätten ihn gerne genommen. Aber bisher hat er immer abgesagt.
Ich kann 30 Tage am Stück arbeiten, gar kein Problem. Aber ich brauche eine feste Schicht. Mein Körper kommt mit dem Schichtwechsel gar nicht klar. Ich weiß, dass die Unternehmen das machen könnten, wenn sie wollten. Aber sie wollen nicht. So arbeiten sie nun mal.
Paz und Victoria machen sich im September 2023 noch keine Sorgen über die Arbeitsbelastung in Deutschland, sondern vor allem über die Deutschprüfung, die bald ansteht.
Sie freuen auf alegrarse de, pero si le pones uva es alegrarse de.
Hallo, hallo, guten Tag, wie geht's dir? Mir geht es super. Que grüße dir, euch.
Rat mal, heute 14. Dezember um etwa 12 Uhr und, okay, um 11:45 haben wir die Ergebnisse von der B2-Deutschprüfung bekommen. Und ich darf verkünden, ich habe bestanden. Damit habe ich alle 4 Module komplett. Jetzt muss ich nur noch auf den Visumstermin warten und dann kann es losgehen. Das wollte ich dir nur erzählen.
Ciao.
Paz freut sich riesig. Endlich ist die größte Hürde geschafft. Auch Victoria hat die Prüfung bestanden. Mara aber leider nicht. Sie ist niedergeschlagen und will keine Sprachnachricht schicken. 15-20% der rekrutierten Pflegekräfte, die in der Sprachschule von Christina Rodriguez anfangen, brechen irgendwann im Laufe der Vorbereitungen ab, schätzt sie. Die meisten eher früh. Wer bis zur B1-Prüfung durchgehalten hat, schafft in der Regel auch das benötigte B2-Niveau, auch wenn es länger dauert. Es ist der 14. Dezember. Eigentlich hatten Victoria und Paz damit gerechnet, dass sie dieses Jahr ihr erstes Weihnachten in Deutschland verbringen würden. Aber die Bürokratie braucht länger als gedacht, sowohl in Deutschland als auch in Mexiko. Das Jahr verstreicht, doch dann...
Halli, hallo, wie läuft bei dir? Na, super. Que gris, ja. Estoy contando los días.
Heute ist der 10. März und am 20., also in 10 Tagen, geht mein Flug. Ich weiß gar nicht, wie es mir gerade geht. Keine Ahnung. Ich bin glücklich, ich bin traurig, ich bin durcheinander. Ich glaube, alle, die ausgewandert sind oder auswandern, kennen diese Gefühle. Wir sind hier am Flughafen Frankfurt. Wir sind eben gelandet, um genau zu sein.
Geld?
Geld?
Wechseln.
Wechseln? Bitte.
200 Pesos, dann ja. 7,54 Euro.
Aber konto te dieron? Auf Deutsch?
7,54. 54.
Ja. Yo me traje dulces.
Ich habe Süßigkeiten mitgenommen und Salsa. Ich kann nicht ohne Salsa leben, deswegen habe ich direkt 3 Flaschen eingepackt. Ich dachte, egal, auch wenn dann keine Klamotten mehr in den Koffer passen.
Wie ging es dir jetzt die letzten Tage?
Schwierig, weil du merkst, was du zurücklässt. Dass es viele Ereignisse in der Familie geben wird, die du nicht mitkriegst. Mein Bruder macht jetzt seinen Abschluss und ich werde nicht da sein. Und vor einer Woche hat meine Mutter erfahren, dass sie operiert werden muss. Also war ich die ganze Woche bei ihr und habe mich um sie gekümmert. Und kurz vor dem Flug, das war so ein Gefühl von, krass, ich lasse sie hier zurück.
Die beiden sind müde vom Flug und nostalgisch. Sie wollen gerade nur eins, duschen und schlafen. Aber sie freuen sich auch auf das, was kommt. Das heißt aber erstmal wieder die Schulbank drücken.
Ich glaube, dass wir erst noch mal einen Deutschkurs machen müssen, weil wir ja jetzt 3 Monate nicht mehr geübt haben. Also müssen wir da wieder reinkommen. Aber es wird bestimmt nicht so schwer wie am Anfang.
Lust haben die beiden darauf wenig, aber sie sehen, warum das wichtig ist. Danach müssen sie auch noch 4 Wochen Pflegekurs absolvieren.
Nächste Haltestelle. Uniklinikum Nord.
Praxisanleiter wie Daniel Schütz begleiten die internationalen Pflegekräfte.
Wir sind an der Uniklinik in Bonn aktuell, vor dem Lehrgebäude. Wir gehen jetzt in das Lehrgebäude rein und besuchen den Unterricht der neu eingereisten internationalen Pflegekräfte. Die Kurse sind Einführungskurse in Vorbereitung auf die Arbeit auf den Stationen.
Genau, 39 Fieber. Ja, sehr gut.
Das ist das Fallbeispiel Lungenentzündung. Und ich als Pfleger soll das Pflegeproblem identifizieren und nicht das Arztproblem. Ich habe aber gelernt, das beides zusammen zu betrachten. Unser Beispiel war eine 64-jährige Patientin. Und ich habe mich gemeldet und gesagt, ihr Alter ist ein Risikofaktor. Da hat der Lehrer gesagt, ja, aber das ist kein Pflegeproblem, sondern ein medizinisches Problem. Und ich so, was? Warum? Was ist denn hier los?
Ungefähr 20 Pflegerinnen und Pfleger sitzen in einem hellen Raum mit großem Smartboard an der Wand. Die meisten sind zwischen 20 und 30. Sie kommen aus Tunesien, Iran, den Philippinen und natürlich aus Mexiko.
In Mexiko macht man als Krankenpflegerin mehr als hier. Also meine erste Reaktion war, was habe ich als Krankenpflegerin hier überhaupt zu tun? Also im Ernst, was mache ich überhaupt?
Es ist eine Erfahrung, die viele internationale Pflegekräfte machen. Sie haben medizinische und fachliche Kenntnisse aus ihren Heimatländern, die sie in Deutschland gar nicht mehr brauchen.
Meine Kollegen meinten dann, man hat hier weniger Verantwortung. Die Aufgaben sind mehr verteilt. Als Pflegerin kümmerst du dich um den Patienten, sorgst für seinen Komfort, seine Lebensqualität. Ich bin mehr technische Aufgaben gewöhnt. Am Anfang wird das vielleicht schwierig, weil ich denken werde, ich kann doch eigentlich mehr.
Dieses Gefühl von Abwertung, das ist auch in Studien dokumentiert. Sozialgeograf Jan Cordes erklärt, dass das auf 2 Ebenen passiert. Erstens beim Anerkennungsprozess, bei dem in den meisten Fällen ein sogenannter Defizitbescheid ausgestellt wird. Es wird geguckt, was sollte eine Pflegekraft nach deutschen Standards können und was fehlt den internationalen Pflegekräften dafür. Da ist kein Platz, um das, was sie alles aber zusätzlich mitbringen, anzuerkennen.
Und dann gibt es die zweite Ebene und das ist eben eher die Ebene des Arbeitsalltages. Und da findet eine Abwertung des Wissens und des Könnens eher eben im Kontakt zwischen den Kolleginnen statt. Und ganz viele angeworbene Pflegefachkräfte berichten von dieser Erfahrung, dass sie sich in einer konkreten pflegerischen Situation befinden und beispielsweise die Diagnose kennen und was das alles impliziert, oder sie wissen auch, welches medizinische Besteck sie eigentlich jetzt sozusagen benötigen, um Dinge zu tun. Aber was ihnen fehlt, ist das sozusagen mit einer Selbstsicherheit und einer Klarheit eben auf der deutschen Sprache sozusagen einfach zu vermitteln.
Sehr gut ausgebildete Menschen aus dem Ausland für eine Arbeit, die hier in Deutschland immer weniger Menschen machen wollen und für deren Ausbildung andere Länder bezahlt haben.
An öffentlichen Universitäten in Mexiko ist das Studium kostenlos, beziehungsweise die Studierenden zahlen sehr wenig. Das heißt also, Mexiko investiert in Gesundheitsfachkräfte und Deutschland profitiert davon.
Der Pflegewissenschaftler Eugenio Fernández Sánchez von der Universität Houston.
Das ist sozial ungerecht. Der Weltbund der Krankenschwestern und Krankenpfleger fordert daher, dass die erste Weltländer, die über mehr Ressourcen verfügen, Länder wie Mexiko oder Kolumbien finanziell bei der Ausbildung von Pflegekräften unterstützen, weil von dort später die Pflegekräfte abwandern. Das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit.
Das Bonner Universitätsklinikum investiert deswegen in ein Programm, das sich Global Skills Partnerships nennt. Pflegedirektor Alexander Pröbstl.
Die Idee in dem Projekt war, an mehreren Universitätsstandorten auf den Philippinen und Mexiko, Philippinen zwei Standorte, Mexiko einer, ein Bildungsprogramm aufzulegen, in dem wir Krankenpflege, wie wir sie in Deutschland betreiben, und die Curriculas der Krankenpflegestudiengänge in den Herkunftsländern, auf den Philippinen und in Mexiko, so weit zu synchronisieren, dass die Möglichkeit der Anerkennung erleichtert wird.
Nur diese Global Skills Partnerships zwischen Kliniken und Universitäten sind nicht das Gleiche wie eine flächendeckende Kooperation auf Länderebene, sagt Sozialgeograf Jan Cordes. Sie wiegen die entstehenden Kosten nicht auf und ausreichende entwicklungspolitische Finanzierung fehle. Er sieht deshalb die Staaten, die anwerben, in der Verantwortung, die Ausbildungskosten zu entschädigen.
Ich glaube, mein Lieblingswort ist weiter. Ja, wir hatten einen Lehrer, der immer gesagt hat, und als ich keine Lust mehr hatte zu lernen, hieß es, weiter, 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 egal ob du müde bist.
2 Monate, nachdem sie in Deutschland angekommen waren, haben Victoria und Paz den Deutschkurs und den Pflegekurs abgeschlossen. Am 13. Mai ist ihr erster Arbeitstag auf Station. Beide fangen auf der chirurgischen an. Bevor sie ihre Anerkennung bekommen und als Pflegefachkräfte arbeiten können, müssen sie jetzt Arbeitsstunden auf verschiedenen Stationen sammeln. Solange der bürokratische Prozess bis zur Anerkennung dauert, hat das auch finanzielle Auswirkungen für die beiden. Weil sie bis dahin nur als Pflegehelferin oder Pflegehelfer, nicht als Pflegefachkraft bezahlt werden. Nach den ersten 3 Tagen schickt Victoria eine Sprachnachricht.
El primer día, muy bonito. Y luego, el segundo día.
Hallo, der erste Tag war super und dann am zweiten Tag, also ich weiß schon, dass es Personalmangel gibt, aber am zweiten Tag kam niemand zum Dienst außer mir und einer weiteren Pflegerin, nur wir beide und sie war schlecht drauf. Ich verstehe sie, also sie hat bestimmt total viel Arbeit, viele Patienten, aber ich habe nicht verstanden, warum sie auch sauer auf mich ist. Aber später kam eine weitere Pflegerin, auch eine Ausländerin, und sie war sehr nett. Sie hat mir geholfen und mir alles gezeigt. Also war dann doch alles am Ende ganz gut.
Ganz ehrlich, die erste Woche war sehr schwierig für mich. Frustrierend. Ich dachte mir, Paz, was machst du hier? Warum gehst du nicht einfach zurück nach Mexiko? Hier ist alles anders.
Auch Paz hatte eine harte erste Woche, hat sich aber inzwischen gut eingelebt auf der chirurgischen Station.
Ja? Ja, unsere Routine besteht aus im Vordergrund 6 Uhr Übergabe von den Nachtdienst.
Heute an einem frischen Tag im Juni ist es hier ruhig und Pass führt durchs Disneyland, seinen German Dream.
Den Vitalzeitparameter messen an und dann kommt das Frühstück um 8 Uhr.
Victoria musste nach 3 Wochen schon die Station wechseln. Sie ist jetzt seit einer Woche auf der psychiatrischen Station. Das war schon in Mexiko nicht ihre Lieblingsstation, weil es häufig herausfordernde Patienten gibt. Aber was ihr hier gut gefällt, der Betreuungsschlüssel ist relativ hoch. Und wenn es mal ruhig ist, hat sie Zeit, mit den Patienten zu puzzeln und Deutsch zu üben. Heute, am Freitag ihrer ersten Woche auf der Station, kann aber von Ruhe nicht die Rede sein. Alles geht Schlag auf Schlag. Ein Aufnahmegerät ist unerwünscht. Später kann die Station Victoria dann aber kurz für ein Gespräch entbehren.
Heute war es stressig. Viel los, viele Leute, viel Arbeit, viele Patienten, viele Neueinweisungen. Also anstrengend.
Dabei mag Victoria das sogar gerne, wenn viel los ist. Der Tag geht dann schneller rum. Wenn nur die Schichtwechsel nicht wären.
Gestern hatte ich Spätdienst und heute Frühdienst. Gestern hatte ich also um 21:30 abends Feierabend, bin um 10 nach Hause gekommen und habe geduscht, geschlafen und bin um 4:30 wieder aufgestanden. Ich habe also 4 Stunden geschlafen. Aber ich bin noch fit. Das ist das Wichtige.
Beim Pflegekurs hatte sie sich ja noch gewundert, was sie hier in Deutschland als Pflegerin überhaupt zu tun haben würde, wenn vieles von ihrem medizinischen Wissen gar nicht gefragt sei.
Das habe ich immer noch nicht herausgefunden. Ich dachte, hier wäre alles schon viel weiter. Also die Anwendung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Pflege. Aber nein. Es gibt hier viel Material, was wir in Lateinamerika nicht haben. Aber das Potenzial wird leider oft gar nicht voll ausgeschöpft.
Hast du ein Beispiel dafür?
Wie man Venenkatheter legt zum Beispiel. Oder Flüssignahrung über Infusion. Die muss in Mexiko ganz steril in einem separaten Raum zubereitet werden.
Während Paz trotz der Herausforderungen im Disneyland schwelgt, hat sich bei Victoria ein bisschen Ernüchterung eingestellt. Aber genau wie Paz ist sie zufrieden mit dem Uniklinikum als Arbeitgeber und schaut optimistisch auf das, was kommt. Bis die beiden ihre Anerkennung bekommen, wird es noch eine Weile dauern. 3 Monate nach ihrer Ankunft haben sie noch nicht einmal den Bescheid vom Gesundheitsamt bekommen, wie viele Stunden ihnen auf den unterschiedlichen Stationen noch fehlen.
Ich mache jetzt meine Anerkennung. Bisher läuft alles gut und ich bin zufrieden. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich bald Dienst in der ambulanten Pflege habe. Das ist neu für mich.
Hallo, esperando estés bien el día de hoy.
Ich würde gerne eine Weiterbildung machen, irgendwas mit Notfallpflege oder im Rekrutierungsteam arbeiten.
Auch ihre Kollegin Mara hat es inzwischen geschafft. Mitte Juli ist sie in Bonn angekommen. Und Gerardo hat im Juni eine Sprachnachricht geschickt.
Hallöchen. Todo bien, de hecho he tenido algunas entrevistas, pero...
Alles gut hier. Ich hatte ein paar Bewerbungsgespräche, aber bisher ist immer noch niemand darauf eingegangen, dass ich gerne eine feste Schicht hätte. Gerade habe ich ein gutes Angebot vom Roten Kreuz bekommen, die ein neues Rekrutierungsprogramm in Lateinamerika aufbauen. Aber das ist noch nicht fix. Und ehrlich gesagt, geht es mir hier in Mexiko gerade richtig gut.
Wegen der komplizierten Weltlage investieren die USA aktuell mehr im benachbarten Mexiko als zum Beispiel in China. Die Wirtschaft, vor allem in den mexikanischen Grenzregionen, floriert deshalb. Und das, meint Gerardo, wirke sich auch positiv aufs Gesundheitssystem aus.
Die Arbeitsbedingungen haben sich letztes und dieses Jahr spürbar verbessert. Der Stellenmarkt für Pflegekräfte ist richtig stark gewachsen.
Gerardo sucht deswegen gar nicht mehr aktiv nach einem Job in Deutschland. Für ihn scheint Bleiben im Moment die bessere Option.
In
Mexiko hat die Krankenpflege einen höheren Stellenwert. Sie basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir studieren 5 Jahre. Es gibt viel Arbeit, aber sehr schlecht bezahlt und die Arbeitsbedingungen sind nicht die besten. Keine Festanstellung, kein Recht auf Urlaub. Das ist Ausbeutung.
Das hier ist Disneyland für Krankenpfleger. Hier fehlt nie irgendwas.
Ich glaube, Deutschland hat noch viel Potenzial, die Krankenpflege besser zu machen. Viele Ressourcen werden gar nicht voll ausgeschöpft. Ich würde mir wünschen, dass unsere Arbeit mehr wertgeschätzt wird.
Daría si fuera jefe de estación algún rol fijo, ¿no? Porque eso.
Wenn ich könnte, würde ich hier in Deutschland als allererstes feste Schichten einführen, um Burnout zu verhindern. Para mí es muy dieser ständige Wechsel.
Tienes Spätdienst y el siguiente día vas Frühdienst y luego Frühdienst, Frühdienst y luego Spätdienst y luego Nachtdienst.
Das ist super anstrengend. Und zu guter Letzt, ich weiß, die Kultur hier ist sehr anders als die mexikanische. Aber ich würde mir wünschen, dass wir hier auf der Arbeit offener sein könnten, uns mehr unterhalten, mehr Spaß haben. Ich weiß, wir sind hier in einem Krankenhaus. Aber das ist wichtig für uns. Dieses ständige Unterdrucksein, gestresst sein, das ist nicht gesund.
Gute Pflege für alle? Mexikanische Pflegekräfte in Deutschland. Ein Feature von Mirjana Jandik. Es sprachen Caroline Bär, Leonie Huber, Jeanette Voss, Gareth Charles, Dennis Moschito und Cedric Cavator. Technische Realisation Heiner Kunkel und Kerstin Grimm-Franken. Regieassistenz Marlene Meissner. Regie Claudia Katanek. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2024.